Auch von mir einen guten Morgen. Wer hat heute Nacht fest geschlafen? Nichts gehört von Gewittern oder Polizei und Feuerwehr, Autos? Also ich sehe manche sagen, ja. Wer hat nicht so fest geschlafen, vielleicht sich im Bett gewälzt, da sehe ich schon Handzeichen, ja. Vielleicht aufgrund der Wärme. Ich kann das nachempfinden hier unterm Talar, wie warm das werden kann in so einer Sommernacht. Und also offensichtlich können wir was mit der Frage anfangen, oder? Fest geschlafen oder weniger fest geschlafen. Wenn ich nun fragen würde, wer ist denn heute Morgen mit einem festen Glauben aufgewacht oder jetzt hier mit einem festen Glauben in diesen Gottesdienst gekommen? Also da gibt es schon Meldung, schön. Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, also mein Glaube ist so ein bisschen eine wackelige Angelegenheit oder so unruhig, wie eben mein Schlaf vielleicht war. Und vielleicht würde man einfach sagen, komische Frage, oder? Also das mit dem fest geschlafen, ja, aber wie fest glaubst du? Das ist so ein bisschen komische Frage. Gut, also stellen wir uns dieser komischen Frage heute mal in diesem Gottesdienst, in der Predigt, jetzt vorm Abendmahl. Überschrieben habe ich das mit im Glauben fest und wohl gerüstet. Das war mal ein Buchtitel in der Zeit, wo man noch etwas kämpferischer vom Glauben gesprochen hat. Und als Predigttext habe ich mitgebracht aus Matthäus 11 die Verse, ich reduziere es mal so ein bisschen, 2-9. Also ich gehe weiter durchs Matthäus-Evangelium. Und Matthäus 11 beschäftigt sich mit Johannes, dem Täufer. Das heißt da, Matthäus 11, Vers 2, der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du wirklich der, der kommen soll? Ließ er fragen. Oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Als die Abgesandten des Täufers wieder weggegangen waren, fing Jesus an, zu der Menge über Johannes zu sprechen. Als ihr in die Wüste zu ihm hinausgezogen seid, was habt ihr da erwartet? Etwa ein Schilfrohr, das jedem Wind nachgibt? Oder was sonst wolltet ihr sehen? Einen Menschen in vornehmer Kleidung? Solche Leute wohnen in Palästen. Also was habt ihr erwartet? Einen Propheten? Ich versichere euch, ihr habt mehr gesehen als einen Propheten. Soweit einmal. Um den Glauben geht es, um einen festen Glauben. Oder anders gesagt, Glauben ist nichts Wackeliges. Also es kann ja so ein Missverständnis sein, zu meinen, Glaube, das ist etwas Wackeliges, etwas Brüchiges, etwas ja, Zerbrechliches, so wie etwas aus feinem Porzellan oder feinem Glas. Aber wenn die Bibel von Glauben spricht, dann spricht sie von etwas Unerschütterlichem. Sie spricht von Menschen, die und deren Glauben felsenfest ist. So wie Jesus das einmal sagt, das Lebenshaus gebaut auf Felsengrund, felsenfest. Und auf der anderen Seite wird der Kleinglaube wird gescholten. Und die Jünger zum Beispiel werden davon auch nicht ausgenommen. Der Glaube, wenn er in der Bibel verglichen wird, dann wird er verglichen mit einer Festung, mit einer Burg, die die Zeit überdauert. oder auch mit einer Waffenrüstung oder einem Hammer. Das ist der Glaube, von dem die Bibel weiß. In den letzten Tagen kam von unserer Kirche so eine Mitgliederzeitschrift. Ich weiß nicht, die meisten vielleicht haben sie bekommen. Echt heißt sie. Und da war ein Interview abgedruckt mit Jürgen Klopp. Jürgen Klopp kennen wir. Fußballtrainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und im Moment auch Co-Kommentator bei diversen Fußballspielen der Weltmeisterschaft. Und der wurde ein Interview gemacht und das ist da abgedruckt in dieser Zeitschrift. Und sehr interessant, was er sagt zum Glauben. Ich zitiere Jürgen Klopp: Ich bin nie auch im Ansatz zu erschüttern gewesen in meinem Glauben. Man könnte mich neben den Urknall stellen und es wäre nicht möglich. Boah, das ist mal eine Aussage, oder? Also neben dem Urknall, was ja doch vielen Menschen auch in ihrem Glauben Anfechtung ist, ja, und sie wanken lässt, kann Jürgen Klopp sagen, da kannst du mich daneben stellen, das macht meinem Glauben gar nichts. Paulus sagt das einmal so, Kolosser 2, nachzulesen in Versen 6 und 7, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen, darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art, seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Also Kolosser 2, die Verse 6 und 7 kann man das nachlesen. Das ist in der Bibel der Normalfall. Ein fester Glaube oder wie es dieser Buchtitel sagt, im Glauben fest und wohl gerüstet. Das soll der Standard sein. Und nun erfahren wir, aber und wissen es wohl auch von uns selbst, dass der Glaube durchaus wackeln kann. Selbst bei Leuten, die in der Bibel allgemein als sehr vorbildlich, um nicht zu sagen sehr heilig gelten. Und dazu gehört eben auch Johannes der Täufer, Sohn eines Priesters mit einer ja wundersamen Geburt, die allein schon ja etwas zeigt von Gottes Größe und die allein schon Glauben zu wecken vermag. Und dieser Johannes der Täufer, der doch eigentlich so vorbildlich ist, der gerät in eine Glaubenskrise. Dem sein Glaube fängt an zu wackeln. Was ist passiert? Nun, Matthäus schreibt uns das, ich habe das gelesen, Matthäus 11, Johannes ist im Gefängnis. König Herodes hat ihn ins Gefängnis geworfen und da fängt plötzlich sein Glaube an zu schwanken, zu wackeln. Es gibt eben Situationen im Leben, die uns und unseren Glauben in besonderer Weise herausfordern. Es muss eben nicht unbedingt der Urknall sein, der uns erschüttert, aber der kann einen auch erschüttern, auch innerlich. Erschüttern, es muss nicht das Gefängnis sein. Vielleicht kennen wir ganz eigene Krisen, die unseren Glauben erschüttert haben. Oder vielleicht kennen wir Menschen, deren Glauben erschüttert worden ist und jetzt nur noch ein sehr wackeliger Glauben ist. Offensichtlich aber auch das können wir festhalten, gegen solche Glaubenskrisen ist keiner gefeit. Eben auch kein Johannes, der Täufer, der Jesus selbst getauft hat und auf Jesus hingewiesen hat und gesagt hat, das ist das Lamm Gottes. Das ist der, der die Welt retten wird. Selbst der kommt in eine Krise. Von daher, gegen Krisen im Glauben ist keiner gefeit. Aber nun ist natürlich wichtig zu schauen, wie ist denn Johannes, der Täufer, mit dieser Situation umgegangen? Vielleicht überlegen wir erst einmal, was hätte er denn machen können? Nun, in seiner Situation im Gefängnis, da hätte er zunächst einmal anfangen können zu grübeln. Und das ist oft genug eine Versuchung, ins Grübeln zu geraten, vielleicht auch zurückzuschauen und nur zu schauen darauf, was denn einmal war und was ihm genommen worden ist, oder auch zu verzweifeln und eben ja seine ausweglose Lage im Gefängnis zu betrachten und vielleicht das Gefängnis zu verfluchen und letztlich auch sich zu verfluchen, vielleicht seinen Glauben zu verfluchen. Es hätte doch alles passieren können. Aber, und das ist der zweite Punkt, die Glaubenshilfe, wo kommt sie her? Nun, wo schickt Johannes hin seine Jünger? Er schickt sie zu Jesus selbst. Mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jürgen Klopp hat in diesem Interview erzählt, wie er, oder ich zitiere es einfach mal, er hat gesagt, ich habe meinen Glauben im Laufe meines Lebens entwickelt. Das fing an mit, müde bin ich, geh zur Ruhe, mit der Mutter. Ging bei mir übrigens auch so los, dass meine Mutter mit mir gebetet hat, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und das ist gut so, wenn man solche Mütter oder auch Großmütter hat, die mit einem beten oder auch mit einem in der Bibel lesen. Und da mag der Glaube beginnen, die ersten Schritte tun. Aber Jürgen Klopp sagt es richtig, der Glaube entwickelt sich. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo es einfach nicht mehr reicht, nur das zu glauben, was die Mutter glaubt oder was die Großmutter glaubt. Dürften auch Väter und Großväter sein, die die ersten Schritte mit uns gehen. Man entwickelt sich auch persönlich und man kommt eben selber in Lebensfragen, in Glaubensfragen hinein, wo es eben nicht mehr ausreicht, nur das zu glauben, was andere glauben. Und darum auch Johannes der Täufer. Er sagt, ich muss das nochmal, ich will das von Jesus selbst hören. Und das macht einen riesen Unterschied, ob mein Glaube nur davon lebt, was mir andere vermittelt haben. Und selbst wenn es die Mutter oder die Großmutter war, das macht einen riesen Unterschied, wenn ich sagen kann, jetzt glaube ich nicht mehr, weil andere mir von ihrem Glauben etwas weitergegeben haben, sondern weil ich Jesus Christus persönlich begegnet bin. Ich hatte vor ein paar Wochen einmal über diesen, ich nenne es mal, Sychar-Glauben gesprochen. Das ist diese Geschichte, wo diese Frau am Jakobsbrunnen Jesus begegnet. Das war eben eine Frau aus diesem Dorf Sychar. Und sie begegnet Jesus und es kommt zu einer Lebenswende. Sie fasst Glauben an Jesus und sieht in ihm ihren ganz persönlichen Lebensretter, geht voller Begeisterung in ihr Dorf zurück, erzählt den Leuten davon, dass sie Jesus begegnet ist. Es kommen auch einzelne Leute zum Glauben, aber dann sagen die Leute im Dorf, warte mal, wir können ja eigentlich auch selbst rausgehen an diesen Jakobsbrunnen und selbst nochmal Jesus begegnen. Und sie begegnen Jesus selbst. Sie laden ihn in ihr Dorf ein und sie kommen zum Glauben und dann sagen sie, gute Frau, jetzt glauben wir nicht mehr, weil du uns was erzählt hast, sondern wir glauben an Jesus als unseren Lebensretter, weil wir ihm selber begegnet sind. Mir gefällt die Antwort, die Jesus Johannes dem Täufer gegeben hat und ich komme damit zum dritten Punkt. Der Glaube lebt von Tatsachen. Jesus sagt diesen Boten, die Johannes gesandt hatte, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Und das klingt jetzt so, das können alles Überschriften sein von einer Boulevardzeitung. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das sind alles Tatsachen gewesen. Und es gibt keinen festen Glauben, ohne dass er auf Tatsachen gegründet ist. Wo nicht mehr dein Wort soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun, heißt es in einem Lied in unserem Gesangbuch. Der Glaube fragt nach Tatsachen. Und ich liebe Bücher, muss ich sagen, in denen Menschen davon berichten, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Oft auf ganz dramatische und auch unglaubliche Weise eingegriffen hat. So wie in der Bibel etwa ein Lazarus aus Bethanien davon berichten konnte, wie das gewesen ist, von Jesus Christus vom Tod auferweckt zu werden. Davon erzählt uns Johannes 11, dass die Menschenmassen alle nach Bethanien zogen, um sich da zu vergewissern, diese Tatsache in Augenschein zu nehmen. Und es heißt da auch bei Johannes, dass viele zum Glauben gekommen sind, aufgrund dessen, was Lazarus da an Tatsachen zu berichten wussten. Und er selber war die offensichtlichste Tatsache, sodass sogar die Obersten in der Stadt Jerusalem, die eben Angst hatten um ihre Position, überlegten, Lazarus aus dem Weg zu schaffen. Aber nochmal zurück zu solchen Glaubensbüchern. Ich habe letztens eins in die Hand bekommen von einer Elisabeth Seiler. Wahrscheinlich kennt die keiner hier, außer meiner Frau. Von der habe ich den Tipp bekommen. Elisabeth Seiler war noch vor dem Zweiten Weltkrieg Missionarin gewesen in China. Und sie hat so ein Büchlein geschrieben und ich war letztens beim Ohrenarzt gewesen und habe in weißer Voraussicht, habe ich schon mal das Büchlein eingesteckt, weil ich dachte, es könnte ein bisschen länger dauern. Und ich habe gut daran getan, war eine etwas längere Wartezeit, wobei ich kam auch nicht über die ersten 5 Seiten hinaus, muss ich sagen, weil ich dann jemand Bekanntes getroffen hatte und wir hatten dann ein gutes Gespräch, das ist auch gut. Aber ich habe zumindest die ersten 5 Seiten lesen können und diese ersten 5 Seiten von dem, was Elisabeth Seiler über ihr Leben schreibt, über ihr dramatisches Leben schon als junge Frau, als junges Mädchen schreibt, hat mir eine Gänsehaut gemacht. Und weil sie geschrieben hat, wie souverän Gott in ihr Leben eingegriffen hat, zu ihr gesprochen hat und es gegen den Widerstand der Eltern möglich gemacht hat, dass sie als Frau nach China hat ausreisen können. Ich erzähle vielleicht an anderer Stelle dann mehr, wenn ich weitergekommen bin in diesem Buch. Ansonsten, wer es selber einmal nachlesen möchte, Elisabeth Seiler heißt sie. Und das ist geschrieben wie das Seil, an dem man ziehen kann. Der Glaube lebt von Glaubenstatsachen, von Glaubenshelden, so wie sie im Hebräerbrief uns beschrieben werden. Im Kapitel 11 wird eine ganze Reihe aufgezählt. Die Bibel möchte uns ein Felsen sein, auf dem wir unser Lebenshaus bauen können. Und das ist es, was Jesus hier dem Johannes, dem Täufer, berichten lässt. Die Tatsachen sprechen für Jesus. Und die Tatsachen vergewissern Johannes und stärken seinen Glauben, machen seinen Glauben fest. Noch ein letzter Gedanke zu diesem Text, Matthäus 11. Ich habe mich schon sehr gewundert über Johannes, den Täufer. Vielleicht haben sich auch andere gewundert. Also man muss sich das ja mal vorstellen. Das ist Johannes, der Täufer, der eine große Taufe, eine große Bußbewegung in Gang gesetzt hat, der Jesus selbst getauft hat, der die Dinge beim Namen genannt hat, auch gegenüber seinem König, und darum ist er ins Gefängnis geworfen worden. Und er wendet sich an Jesus. Nun versetzen wir uns mal ganz kurz in die Lage Johannes des Täufers und denken mal, wir würden jetzt im Gefängnis sitzen. Und wir hätten die Möglichkeit, so ein Briefchen an Jesus zu schreiben. Was würde denn da drin stehen? Also ja, ich kann mir das schon denken, was ihr da reingeschrieben hättet. Jesus, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Mein Briefchen, gebe ich zu, hätte drin gestanden: Lieber Jesus, weißt du eigentlich, wo ich gerade bin? Ich bin im Gefängnis. Das ist hier nicht so schön. Lieber Jesus, falls es deine Zeit erlaubt, könntest du mich vielleicht hier rausholen? So wäre ich gewesen. Und das finde ich so erstaunlich, dass Johannes der Täufer, der macht das nicht zum Thema, dass er jetzt im Gefängnis sitzt. Seine einzige Sorge ist die Frage: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Es geht ihm nur um Jesus. Und wenn er Jesus hat, weiß er, dann hat er alles, was er braucht. Es genügt ihm zu wissen und noch einmal sich vergewissern zu können, dass Jesus der von Gott verheißene Lebensretter ist. Im Psalm 73, Vers 25 heißt es: Wenn ich nur dich habe, Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist der feste Glaube, von dem die Bibel redet und der selbst noch den Johannes, den Täufer im Gefängnis, auszeichnet, dass er weiß: Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Da muss ich gar nicht mehr auf mich schauen, auf meine Umstände schauen. Ich brauche nur auf Jesus zu schauen. Und dann ist schon alles gut. Hauptsache Jesus. Amen.